Zu Beginn der Reise steht eine Wette. Josef Gierschowitsch wettet, in nicht mehr als 20 Tagen ohne Geld vom Brandenburger Tor zur Klagemauer nach Jerusalem reisen zu können. Eine Flasche Champagner steht auf dem Spiel. Aber in dem Buch von Josef Gierschowitsch mit dem Titel Reise nach Jerusalem ohne Geld von Berlin in den Orient geht es natürlich um weit mehr als um eine Flasche Champagner. Und so viel sei aus dem soeben erschienenen Reisebericht schon verraten. Josef Gierschowitsch ist wohlbehalten zurück in Deutschland, sonst könnte er nämlich nicht bei uns im Studio sitzen. Guten Tag, Herr Gierschowitsch.
Guten Tag.
Bei dieser Wette geht es natürlich um mehr als um eine Flasche Champagner. Wie sind Sie darauf gekommen, ohne Geld 5200 Kilometer von Berlin nach Jerusalem zu reisen?
Ich wollte schon immer einmal nach Jerusalem reisen, ohne im Flughafen von Tel Aviv in Ben-Gurion landen zu müssen. Es ist ja ein ganz großer Unterschied, ob man sich reinsetzt in ein Flugzeug und 4,5 Stunden später irgendwo landet. Mir ging es darum, wirklich auf den alten Pilgerrouten, auf den alten Kreuzfahrerrouten, auf den Flüchtlingsrouten von Deutschland nach Israel zu reisen, meine persönliche Brücke zu schlagen nach Israel, nach Jerusalem.
Und dann haben Sie Ihren Rucksack gepackt. Da muss man natürlich sehr ökonomisch denken, was nimmt man mit? Man muss das die ganze Zeit schleppen. Und Sie haben zwei backsteinschwere Bücher in den Rucksack getan, Homer und die Bibel. Warum diese beiden Bücher?
Na, da gibt es zwei verschiedene Gründe. Die Odyssee habe ich eingepackt und Homer, weil ich der Meinung bin, dass ich auch eine Art Odysseus war, auf Reisen, auf der Suche. Zur Bibel, ganz klar, wie sollte ich nach Jerusalem reisen ohne die Heilige Schrift? Es war wichtig, dieses Buch dabei zu haben, weil ich gerne darin gelesen habe abends und weil ich ganz davon überzeugt bin, dass mit diesem Duo von Homer und der Bibel ich zwei Backsteine der europäischen Kultur mit dabei hatte.
Sie haben gesagt, Sie haben sich an den alten Pilgerrouten orientiert. Die Pilgerrouten, die alten haben wir jetzt nicht so im Kopf. Wie war der Reiseweg?
Ja. Na, ich hatte insgesamt hier, ich glaube, 15 Stationen und hatte das Glück, am ersten Abend gleich in Regensburg anzukommen. Ich wollte gar nicht nach Regensburg, es war eher Zufall, dass ich dort gelandet bin. Manche wissen, Regensburg war ja eine der Städte, durch die Friedrich II. Gekommen ist auf seiner Reise nach Jerusalem. Er hat Jerusalem nicht erreicht, er ist vorher in der Südosttürkei gestorben. Die Möglichkeit, durch Städte zu kommen, die wirklich dann auf Kreuzfahrerrouten lagen, war für mich sehr erhebend und auf eine gewisse Art und Weise lief ich dann auf Straßen, die vor 1000 Jahren auch schon Reisende nach Jerusalem betreten hatten. Ich bin von Regensburg weiter nach Zagreb, die Hauptstadt Kroatiens, von dort weiter nach Belgrad, bin dann noch weiter durch Südserbien gereist, war dann in Mazedonien, in Skopje, war dann in Thessaloniki, in Nordgriechenland, bin von dort weiter Richtung Dardanellen und Marmara-Meerenge, habe dort übergesetzt, über das Meer, wurde eingeladen vom Hafenmeister, bin dann nach Troja, was wunderbar ist, mit der Odyssee, mit im Schliemanngraben zu sitzen und im Sonnenuntergang aus der Ilias zu lesen, ist etwas sehr Erhebendes. Bin dann weiter nach Izmir, das alte Smyrna in der Südwesttürkei, dann einmal quer durch die gesamte Türkei nach Adana, Iskenderun, hinter Iskenderun die Grenze nach Syrien genommen, Aleppo, das ich sehr empfehlen kann, eine wunderbare alte Stadt mit einer unglaublichen, sowohl christlichen als auch islamischen Tradition. Und dann die vier klassischen Städte Syriens runter, Aleppo, Hama, Homs, Damaskus, über die Grenze nach Jordanien, über die Grenze nach Israel, nach Jerusalem.
Eine wahre Weltreise. Wie sind Sie da losgefahren? Haben Sie sich in Deutschland ganz einfach an die Straße gestellt und den Finger rausgehalten?
Es war, glaube ich, der schwierigste Moment überhaupt. So schwierig habe ich mir nichts vorgestellt. Vielleicht auch mit 14 Jahren, als ich das erste Mal ein Mädchen auf einer Party gefragt habe, ob sie mit mir tanzen will. Das war ungefähr genauso schwierig. Ja, ich habe mich tatsächlich einfach Friedrichstraße, Ecke unter den Linden, hingestellt und mich hat ein UPS-Fahrer mitgenommen, der nach Kreuzberg musste und ich bin im Lastwagen mitgefahren und habe ihm das erzählt. Er hat mich sehr, sehr verwirrt angeschaut. Ich glaube, er dachte, ich sei verrückt, mitten in Berlin zu trampen. Hat mir aber geholfen und dann bin ich weiter und man gewöhnt sich daran, an das Trampen, diese Schwelle zu nehmen und auf Menschen zuzugehen.
Wie war das dann am Abend? Wo haben Sie da angeklopft, um einen Schlafplatz zu finden? Ein Hotel wird es ja nicht gewesen sein, weil Sie ja kein Geld ausgegeben haben.
Genau, das ist sehr wichtig. Ein Hotel konnte es nicht sein und durfte es auch nicht sein. Genauso wie ich nicht bei einem Bäcker, in eine Bäckerei gehen konnte und sagen konnte, ich hätte gerne ein Brötchen. Denn selbst wenn für einen Bäcker ein Brötchen nicht viel ist, er verdient damit sein Geld. Und genau darum ging es mir nicht. Ich wollte nicht schnorren, ich wollte nicht von Menschen, die damit ihr Geld verdienen, ihnen etwas wegnehmen. Mir ging es um Gastfreundschaft. Ich musste also immer Menschen kennenlernen, die nicht damit ihr Geld verdient haben, deren Beruf es nicht war, mir zu helfen. Und ich habe dann jeden Tag unterschiedlich mal bei Studenten übernachtet, die ich abends auf einem Marktplatz angesprochen habe, auf dem Bismarckplatz in Regensburg. Dann habe ich in Zagreb an einem Studentenstreik mitgemacht. In Belgrad habe ich bei einem orthodoxen Priester übernachtet. In Nis hat mich eine WG eingeladen von Englischlehrern, die ich einfach angesprochen habe. Und so jedes Mal aufs Neue, jeden Tag.
Einen orthodoxen Priester, wie lernt man den kennen? Oder wie spricht man den an? Auf Englisch oder wie geht das dann?
Ich habe das Glück, dass ich mehrere Sprachen spreche, auch Russisch und Serbokroatisch. Nein, das war im Übrigen einer der zentralen und bewegendsten Momente. Ich war in Belgrad, wusste nicht wohin und es drohte ein Sommersturm. Es gab Donner und Blitz überall und ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung als Jugendlicher. Wenn ich einmal nass geworden bin, komplett durchnässt in einem Sommersturm, dann kann ich einpacken. Dann liege ich zwei Tage später mit Angina und Fieber im Bett und Antibiotika. Und das geht natürlich auf einer Reise, insbesondere auf einer Reise ohne Geld, überhaupt nicht. Und ich wusste nicht, wohin mit mir. Ich lief durch die Straßen, stand an einer roten Ampel, um mich herum Jugendliche, es war Freitagabend und mir war klar, dass ich niemanden ansprechen konnte. Die Situation war ausweglos. Da ich ja gerade an Ausweglosigkeit nicht glaube, ich glaube daran, dass jede ausweglose Situation nur so heißt, weil es keine ausweglosen Situationen gibt, habe ich weiter gehofft und in dem Moment, ich stehe an der roten Ampel, ich drehe mich um und aus dem Nichts tauchte ein Priester auf in schwarzer Ordenstracht. Ich dachte so, du musst ihn ansprechen, du hast keine andere Wahl. Und in der Tat, eine halbe Stunde später saß ich bei ihm und seiner Schwester, er besuchte seine Schwester, die in Belgrad wohnte, er selbst war auf dem Land tätig. Und ich saß zu Hause, wir tranken selbstgebrannten Sliwowitzer, tranken heißen Tee, unterhielten uns und sie schilderten mir ihre Lebensgeschichte.
Herr Gierschowitsch, wissen Sie, warum der Priester aus dem Nichts aufgetaucht ist? Weil der Regensburger Bischof Ihre Reise gesegnet hat. Das musste einfach so kommen. Der Regensburger Bischof hat Ihre Reise tatsächlich gesegnet in Regensburg. Sie erzählten gerade davon. Sie sind in einer israelischen Familie aufgewachsen. Warum suchen Sie dann einen katholischen Bischof auf, um Ihre Reise segnen zu lassen?
Ich bin sehr froh, dass ich Bischof Ludwig getroffen habe. Und zwar von Mensch zu Mensch. Ich bin in den Dom gegangen von Regensburg. Ich war noch nie in Regensburg vorher, wollte den Dom, der fast genauso berühmt ist wie der Kölner Dom, wollte den unbedingt sehen und traf den Bischof, der gerade seine Kirche inspizierte und gewisse Sanierungsarbeiten wurden ihm gezeigt. Und ich sah ihn, erkannte ihn, ich sprach ihn an und bat ihn, doch irgendetwas in meine Bibel reinzuschreiben. Und er hat es getan. Er hat nicht die Reise gesegnet. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Er hat mir Gottes Segen gewünscht. Und damit traten wir aufeinander zu in vollem Respekt. Er gegenüber meinem Judentum, ich gegenüber ihm als katholischer Bischof. Das fand ich sehr wichtig und das fand ich auch dogmatisch von beiden Seiten sehr korrekt.
Er hat Ihre Reise nicht gesegnet?
Er hat mir Gottes Segen gewünscht.
Und warum hat er die Reise nicht gesegnet?
Weil er als katholischer Bischof nicht mich als Juden segnen darf. Das wäre natürlich ein Eingriff in meine Religion. Und dieser sehr respektvolle Umgang miteinander, der hat mich sehr freudig gestimmt. Und ich gehöre zu den Menschen, die orthodox jüdisch sind, gleichzeitig aber das Christentum und den Islam und jede andere Religion als sehr, sehr, sehr wertschätzen.
Was hat der Bischof Müller in Ihrer Bibel geschrieben?
Er hat geschrieben wörtlich, Herrn Josef Gerschowitsch wünsche ich Gottes Segen auf seiner Reise nach dem irdischen und himmlischen Jerusalem.
Sie hatten aber auch einen Notgroschen, sagte man früher. Ich weiß nicht, ob man heute Notcent sagen kann dabei. Waren Sie jemals in Versuchung, diesen Cent, dieses Geld zu benutzen, was Sie auch dabei hatten?
Nein, kein einziges Mal. Ich hatte, bevor ich aufgebrochen bin, einen Umschlag mit $100 versiegelt und ins Geheimfach meines Rucksacks gesteckt. Ich glaube, ich habe aus dem gleichen Grund gehandelt, aus welchem man an einem sonnigen Apriltag trotzdem den Regenschirm einpackt. Es wird regnen und stürmen, wenn ich den Regenschirm zu Hause lasse. Genau deswegen habe ich das Geld mitgenommen. Ich habe den Umschlag nicht aufgemacht, erst in Jerusalem. Es gab Situationen, wo ich wirklich nicht wusste, wohin und wo ich dachte, naja, hoffentlich wird irgendwie irgendetwas passieren, damit ich vorankomme. An manchen Grenzen musste ich Visa bezahlen und wusste nicht, woher ich das Geld dafür nehmen soll. Es gibt schlimmerweise in Syrien eine Ausreisevisumspflicht. Es kostet 550 syrische Pfund, das sind 10 Euro. Ich hatte das Geld nicht und eine wohlhabende jordanische Familie hat mir das Visum bezahlt. Dafür war ich sehr dankbar. 500 Meter weiter stand ich an der jordanischen Grenze, hatte wieder kein Visum und wusste nicht wohin und habe das erste Mal in diesen Wochen dann Geld physisch in Händen gehalten. Da haben nämlich die Grenzpolizisten, die Grenzoffiziere und die Taxifahrer und Schleuser privat jeder ein bisschen was beigetragen dazu, dass ich das Visum bezahlen konnte.
Das sind die positiven Begegnungen und Erlebnisse. Gab es denn auch brenzlige Situationen auf Ihrer Reise?
Natürlich gibt es immer wieder unangenehme Sachen. Natürlich gibt es Situationen, in denen man sich unsicher fühlt oder einem unheimlich wird. Und wenn man überlegt, dass ich manchmal auch abends, nachts auf der Straße schlafen musste, kann es auch da ungeheuer werden. Aber es gab eine Situation in Syrien, die sehr unschön war. Ich war unterwegs von Homs nach Damaskus und ein alter weißer Transporter hielt, schon ganz rostig, so wie man ihn aus der amerikanischen Fernsehserie A-Team kennt, aus den 70er, 80er Jahren. Und der Fahrer wollte Geld. Ich erklärte ihm, dass ich kein Geld habe, versuchte ihm das jedenfalls zu erklären. Er glaubte mir nicht. Warum sollte er mir auch glauben? Ich bin ein Westler, ich habe einen Rucksack auf, natürlich habe ich irgendwo Geld, denkt er sich. Ich beteuerte, dass ich kein Geld habe. Er nahm sein Telefon, fing an zu telefonieren. Und ich glaube, wir Menschen spüren häufig, wenn andere Menschen Pläne schmieden. Auf einmal wurde er relativ aufgeregt, war nervös und zeigte, wir fuhren langsam aus der Stadt raus, zeigte auf ein Dorf am Horizont und sagte, wir müssen kurz noch ins Dorf, wir machen einen Abstecher, ich muss etwas abholen. Ich weiß nicht, was mit mir passiert wäre, wenn wir in dieses Dorf gefahren wären. Ich sagte, stopp. Und er bremst nicht. Er will weiterfahren. Das heißt, ich bin komplett unter seiner Kontrolle und merkte, dass die Situation aus den Fugen gerät. Ich wiederholte Stopp und wurde lauter. Stopp, Stopp, Stopp. Er hält nicht, er fährt weiter. Und dann gibt es diesen einen Moment, wo es darum geht, wer Oberhand behält. Ich habe mit meiner Hand ins Lenkrad gegriffen. Ich habe das Lenkrad nicht berührt. Ich habe dem Fahrer gezeigt, dass ich in der Lage dazu bin. Und dass er vorsichtig sein muss, er weiß nicht, was für einen Verrückten er hier neben sich hat. Ich nehme an, der Fahrer hat es selbst mit der Angst zu tun bekommen, dass ich vielleicht doch nicht so harmlos bin, wie ich aussehe, und hat sofort angehalten. Ich habe dann ganz ruhig Stopp gesagt, er hat sofort angehalten und hat mich rausgeschmissen aus dem Wagen. Das war eine unangenehme Situation. Ansonsten hatte ich viel Glück.
Ansonsten haben Sie viele positive Begegnungen mitgebracht. Das alles kann man in Ihrem Buch Reise nach Jerusalem nachlesen. Sie haben auch viele Freundschaften geknüpft, auch Freundschaften, die über die Reise hinaus anhalten.
Ja, in der Tat, darüber bin ich sehr froh. Ich habe die Reise sehr, sehr archaisch unternommen. Ich habe nicht über das Internet versucht, Unterstützung zu bekommen, Freunde zu kontaktieren oder Freundesfreunde unterwegs zu treffen, sondern es ging tatsächlich darum, Menschen in die Augen zu schauen, Menschen anzusprechen und so Hilfe zu bekommen. Wenn ich das aber gemacht habe, dann kann ich ja die sozialen Netzwerke, die es heute gibt, im Internet nutzen, um diese Freundschaften zu konstituieren. Und ich stehe nach wie vor zu vielen der Gastfreunde, die mich bewirtet haben, in Kontakt, via Facebook, via E-Mail. Und das ist etwas, was ich nicht missen möchte. Denn bei manchen habe ich ja mehr als nur eine Nacht verbracht. Ich war wandern oder ich wurde eingeladen. Ich habe teilgehabt am Leben der Menschen. Und es wäre schade, wirklich bedauerlich, wenn ich, nachdem ich abgereist bin und meine Reise fortsetze, dann gar keinen Kontakt mehr zu ihnen halte.
Wie war das denn, in Jerusalem anzukommen? Ein großer Stein ist Ihnen vom Herzen gefallen wahrscheinlich. Haben Sie ein Dankgebet gesprochen? Wie war das?
Ein Dankgebet nicht, aber ich bin sicherlich in mich gegangen. Ich habe nachgedacht. Es war auch ein sehr rührender Moment, an der Klagemauer anzukommen. Ich bin danach auch in die Grabeskirche gegangen. Unterwegs hatte ich eine Kerze geschenkt bekommen, mit der Bitte, diese Kerze in der Grabeskirche zu Jerusalem aufzustellen. Das habe ich sehr gerne getan. So hatte ich auch noch ein weiteres Ziel in Jerusalem. Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Ich glaube, ich hatte so viel Adrenalin getankt in den knapp 3 Wochen, die ich unterwegs war, dass ich erst einmal mich hinsetzen musste und vom ersten Geld, das ich wieder in Händen hatte, mir ein Glas Kaffee, eine Tasse Kaffee bestellt habe. Ein sehr befreiendes und dankbares Gefühl.
Herr Gershovic, war es einfacher, in Europa ohne Geld voranzukommen oder war es in ferneren Ländern, in den orientalischen Ländern einfacher?
Ich würde das Wort einfacher da nicht benutzen. Ich glaube, dass Gastfreundschaft zu den Instinkten der menschlichen Kultur und Zivilisation gehört, egal wo wir sind, in welchem Teil der Welt. Die Ausformung der Gastfreundschaft, die verschiedenen Traditionen, die sind natürlich unterschiedlich. In der arabischen Welt zum Beispiel wird man mehrfach gebeten, eingeladen und erst beim dritten Mal nimmt man an. Das kommt uns, die wir hier in Europa relativ direkt, wenn wir sagen, wir laden dich ein, das einmal sagen und das gilt dann. Das kommt uns sehr gastfreundlich vor. Häufig aber missverstehen wir Gastfreundschaft für Höflichkeit. Gastfreundschaftlich sind alle Menschen. Ich glaube, da habe ich weder in Deutschland noch in Syrien, in der Türkei, Griechenland, Mazedonien mehr oder weniger gastfreundschaftliche Erfahrungen gemacht.
Das ist interessant. Sie sagen, Gastfreundschaft gehört zu den Instinkten der Menschen. Andere, vielleicht pessimistische oder zynische Menschen, sagen, Fremdenfeindlichkeit gehört zu den Instinkten der Menschen.
Sicherlich geht das Hand in Hand, nicht wahr? Auch im Griechischen ist ja der Begriff Xenos, der Fremde und der Gastfreund und der Feind, ist ja ein und dasselbe Wort. Deswegen sind diese Begriffe sehr verwandt. Der Fremde ist immer unheimlich, ich war sicher vielen Menschen unheimlich und gleichzeitig verbindet doch uns Menschen, dass wir nie jemanden verhungern oder verdursten lassen würden, wenn wir ihn draußen auf der Straße sehen. Wir werden immer helfen.
Reisen bildet, abschließende Frage. Reisen bildet heißt es. Was haben Sie auf Ihrer Reise gelernt? Gab es etwas, das Sie vorher so nicht erwartet hätten?
Ich habe nicht erwartet, dass ich selbst lockerer, entspannter und vielleicht etwas offener werde dadurch. Ich bin weniger hitzköpfig seit der Reise, ganz sicher, und verzeihe mehr, sowohl mir als auch den anderen. Letztlich bin ich einmal mehr davon überzeugt, dass das, wofür die Engländer den wunderbaren Begriff Unity of Mankind haben, das heißt auf Deutsch Einheit der Menschheit, dass das ein Ziel ist, das wir nicht aus den Augen verlieren sollten. Denn diese Unitas, diese Einheit der Menschheit, das, was uns zu Menschen macht, das ist doch unabhängig davon, ob wir in Deutschland sind oder in Israel oder in Palästina oder in einem anderen Land. Da geht es darum, dass wir alle Menschen sind jenseits des Politischen. Das Politische spielt da gar keine Rolle mehr, sobald wir uns in die Augen schauen.
Ohne einen einzigen Cent von Berlin nach Jerusalem, Josef Gershovic hat das Experiment gewagt. Sein sehr persönlicher Reisebericht ist jetzt im Dumont Verlag erschienen. Reise nach Jerusalem ohne Geld von Berlin in den Orient, so heißt das Buch. Es hat 270 Seiten und kostet 19,99 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.